5 Sterne auf 2 Rädern, ein Podcast von und mit Jeanette Bastian. Mit dem Fahrrad durch Europa. Im Gepäck Gedanken für Mindset, Management und Fernweh. Stell dir vor, du sitzt allein auf dem Fahrrad. Vor dir liegen noch 80 Kilometer, 30 Grad. Aber der Wetterbericht ist unsicher. Das Navi zeigt 3 mögliche Wege. Niemand entscheidet für dich. Niemand nimmt dir die nächste Abzweigung ab. Du musst planen, reagieren, durchhalten. Und genau deshalb hat mich diese Radreise von Jeanette immer wieder an Führung erinnert. Denn auch Führungskräfte fahren selten auf gerader Strecke. Sie geben etwas Richtung, sie räumen Hindernisse aus dem Weg und sie schaffen etwas, das auf jeder Reise entscheidend ist. Vertrauen. Vertrauen darauf, dass der Weg funktioniert, man eine Lösung findet und es auch vorangeht, wenn Gegenwind kommt. Auch weil andere helfen, durch Bereitschaft, Vorausdenken, Service. Von Jeanette und ihrem Weg auf dem Fahrrad habe ich nochmal gelernt und gemerkt, bei der Reise liegt viel Wirkung in den kleinen Dingen. Deswegen sprechen wir heute in dieser 3. Folge von 5 Sterne auf 2 Rädern über Soloreise und Selbstvertrauen. Mein Name ist Andrea Peters und ich spreche jetzt natürlich mit der Radfrau, also mit der Frau auf dem Fahrrad, Jeanette Bastian. Sie übersetzt erprobte Serviceprinzipien aus der 5-Sterne-Hotellerie in den IT-Alltag, aber auch aus vielen anderen Serviceleistungen, die sie erlebt, zum Beispiel auf dieser Radreise. Und sie übersetzt das in den Führungsalltag, das Management, und sitzt gerade auf einem Markt am Kanal in Venedig, wo sie mit dem Rad an ihr Ziel gekommen ist. Hi Jeanette.
Hallo Andrea, guten Morgen.
Toll, dass du da bist. Wir haben gerade 8.30 Uhr, 23 Grad. Ja. Gestern waren es wirklich knallige 30 Grad und Sonne bei dir.
Ja.
Beschreib mal bitte, wo du gerade sitzt und was du siehst. Wir wollen ein Stück Venedig bitte in diesem Podcast holen.
Ja, tatsächlich. Ich sitze durch dich inspiriert, Jeanette, geh raus und sprech mit mir da, wo das Leben herrscht, tatsächlich an einem Kanal. Ich glaube, da geht sogar zum Kanal Grande raus, würde ich behaupten, bin noch alleine. Und rechts neben mir ist der Markt, wo ich jetzt ein bisschen geflüchtet bin, weil sie dort natürlich langsam das Leben langsam sich noch mehr häuft. Das heißt, da sind halt dann auch Elektriker, die ein bisschen bohren, da sind die Leute, die jetzt arbeiten gehen. Da sind die kleinen Cafés, die, wo noch 1-2 Leute, wahrscheinlich nur die Besitzer drinnen sitzen. Noch keine Touristen. Das ist das, was ich in Venedig jetzt auch kennengelernt habe, dass hier das Leben mit den Touristen erst ab um 11 Uhr beginnt und um Gott sei Dank und um 18 Uhr beendet. Aber da erzähle ich dir gerne noch was in diesem Podcast, was ich da erfahren habe. Und jetzt ist so ganz normaler Stadttrubel. Manche gehen arbeiten, manche sitzen. Ganz normales Leben in einer Stadt, umgeben vom Wasser.
Jeanette, siehst du Tauben? Und wo ist dein Fahrrad überhaupt?
Ah ja, das jetzt hast du ein Thema angesprochen, was mich jetzt ein bisschen noch beschäftigt, weil, und das ist vielleicht auch so ein Thema Führung, ich musste mein Fahrrad abgeben, das heißt auch die Verantwortung abgeben. Ich habe das eingeschlossen vor den Toren der Stadt, in so einem Bikey-Park heißt das, und habe damit eigentlich auch ja alles abgegeben. Und ich hoffe, dass ich das wieder bekomme. Und ich bin ein bisschen unsicher, weil ich es nicht selbst in der Hand habe. Die Geschichte dahinter ist, ich habe eine Box gebucht gehabt. Und als ich dann angekommen bin, war die Box belegt mit einem anderen Fahrrad. Was nun? Genau, und dann habe ich mir eine neue Box buchen müssen. Und ich hoffe, dass ich da heute nicht nur ein Problem habe. Also, was will ich damit sagen? Ich bin ein bisschen unsicher, weil ich darauf keinen Einfluss habe. Und das habe ich jetzt auch wieder gelernt. Das, was ich nicht selber beeinflussen kann, macht mich dann unsicher.
Ja, also was eine Soloreise über Selbstvertrauen verrät, warum die schönsten Serviceerlebnisse oft die unscheinbaren sind oder auch Serviceerlebnisse, die nicht passieren, wie ihr gerade gehört habt bei Jeanette, und was Führungskräfte daraus für ihren Alltag mitnehmen können, darum geht's in dieser Folge von 5 Sterne auf 2 Rädern. Und Jeanette, diese Entscheidung dann zu sagen, ich vertraue jetzt darauf und buche eben eine neue Box, obwohl ich ja so gut vorgeplant habe, also es ist alles anders gekommen, das musstest du ja dann ad hoc treffen. Was wäre die Alternative gewesen? Hätte es eine gegeben?
Nein, es gab keine Alternative. Oder ja, vielleicht das Fahrrad draußen abzuschließen, aber da ich das Gepäck ja auch dort lassen wollte und nicht mit 2 Gepäcktaschen die Stadt laufen wollte, gab es keine Alternative. Und ja, ich werde berichten, ob ich mein Fahrrad und mein Gepäck wiederbekomme.
Die große Frage ist ja, also du hast dich dann so entschieden, das zu machen, mit allen Folgen, die daraus ja auch passieren können, also ja. Gepäck eventuell weg, Box überfallen, jemand anderes macht diese Box auf. Was hat dir die Gewissheit gegeben, du machst das jetzt, also du, weil du hattest ja eine bestimmte Richtung auch vor Augen, ne, für Venedig?
Ja, Also ich habe volles Vertrauen in Menschen. Ich habe ja auch die Box, ich hätte das Fahrrad ja auch rausnehmen können oder das Gepäck, was da drin war, habe ich nicht gemacht. Und das Gleiche denke ich von anderen. Ich habe auch mit dieser Denkweise, mit diesem vollsten Vertrauen bis jetzt alles gut gemeistert, auch die Touren. Ich habe tatsächlich ein ganz großes Grundvertrauen. Und das hat sich bis jetzt immer bestätigt. Mir ist eigentlich noch nicht so viel passiert.
Das heißt, du hast ein Grundvertrauen in die Menschen um dich herum und auch in deine Entscheidungen. Wann hast du auf der Reise gemerkt, ich kann mich auf mich selbst und auf mein Umfeld verlassen? Gab es da so einen besonderen Moment?
Auf mich selbst verlassen, ja. Weil ich zum Beispiel mich auf die Entscheidung ja selbst verlassen habe, dass ich beim strömenden Regen losfahre und es schon gut gehen wird. Und das ging ja dann nicht nur gut, sondern bestens. Es kam ja dann die Sonne raus und ich habe den schönsten Tag erlebt, an den ich mich ja an mein Fahrraddasein ja erinnern kann. Also da in meinen eigenen Entscheidungen. Bei Menschen ist mir jetzt auf diese Tools nicht so bewusst gewesen, dass ich mich darauf verlassen habe. Es ist einfach so ein Grundvertrauen. Ich glaube, das ist da und ich bemerke es gar nicht.
Verstehe. Wenn jetzt jemand als Führungskraft da draußen ist und sagt, ich weiß gar nicht, ob ich mich so auf andere verlassen kann, ist das ja auch eine Art von Misstrauen, das man seinem Team entgegenbringt. Ne? Also es ist so ein bisschen, man muss ja delegieren als Führungskraft und auch so die Talente wie ein Uhrwerk sehen, damit das ineinander greift. Glaubst du, das kann ganz schnell knirschen, wenn dieses Misstrauen im Team sich einmal etabliert hat? Hast du das vielleicht auch schon mal festgestellt, dass das so passiert?
Ja, ich glaube, Misstrauen kann nur entstehen, wenn es keine Feedback-Kultur gibt. Also ich verbinde ja Delegieren ja auch immer mit Feedback und Rückdelegation, weil meistens ist es ja so, so erlebe ich es leider, dass man etwas überträgt oder Verantwortung überträgt oder Themen überträgt oder Aufgaben überträgt, aber diese nicht delegiert. Weil Delegieren heißt ja auch, die gesamte Verantwortung mitgeben, heißt ja auch ein Budget mitgeben, heißt ja auch, Vorlagen mitzugeben, Tipps mitzugeben. Das ist ja Delegieren. Die meisten übergeben ja Aufgaben, Verantwortung, Themen und wundern sich dann, dass sie da, dass das Vertrauen, das sie da hatten, nicht erfüllt wird. Deswegen unterscheide ich zwischen Übergabe und Delegieren. Und was ich am Anfang gesagt habe, Feedback ist wichtig. Also wenn man etwas delegiert und dann kein Feedback-Kultur einführt, dann wird es auch schwierig mit dem Vertrauen.
Das heißt, man muss nochmal ganz klar abstecken. Habe ich als Führungskraft die richtige Richtung vorgegeben? Kam das, was ich senden wollte, eigentlich auch an? Ne? Und dann, wie hat der andere oder die andere das umgesetzt dann? Und wie viel Verlust ist dabei einhergegangen? Ja? Oder auch, wie viel Kreativität ist entstanden dadurch, dass jemand anderes diese Aufgabe neu interpretiert hat? Vielleicht, das ist ja auch eine Chance in dem Moment. Ne?
Genau. Und deswegen ist eine Feedback-Kultur ganz wichtig, weil immer wieder drüber reden, ist das, was ich dir gesagt habe, ist das bei dir angekommen? Ist das auch in 3 Tagen noch dir bewusst? Also deswegen eine regelmäßige Feedback-Kultur, immer ganz wichtig, statt nur zu übergeben und dann zu hoffen, dass es ja passiert. Weil dann ist das Misstrauen dann schnell da, ja.
Und auch das Selbstvertrauen, sich selbst als Führungskraft zugestehen, aber auch eben als Mensch, der die Aufgabe delegiert bekommt, ich schaffe das jetzt. Ne? Und wenn ich das eben nicht schaffe, dann finde ich eine Alternative oder kann eben nochmal in das Gespräch gehen. Das ist ja nicht, ich gestehe einen Fehler ein oder ich gestehe ein, ich komme nicht weiter, sondern ich brauche gerade Hilfe, um auch die Aufgabe so zu lösen, wie sie erwartet wird oder wie sie vielleicht auch fürs Team da ist. Oder man kann ja auch sagen, die Aufgabe unterwegs verändert sich nochmal. Ne? Wenn derjenige, der die Aufgabe erhält, denkt, ach nee, guck mal, wir könnten das so und so machen.
Und deswegen dieses regelmäßige Feedback heißt ja nicht, ich gebe Kritik oder sowas. Es wird auch manchmal verwechselt gerne. Feedback heißt wirklich, wirklich mit dem Ergebnis, mit den Teilergebnissen miteinander zu sprechen, neue Wege zu finden. Ja, das ist für mich Feedback-Kultur und wird auch meistens verwechselt mit Kritik geben oder Kritik nehmen. Das sind so Themen, ja, die sind mir auch auf dem Weg hierher ein bisschen aufgefallen. Ich habe tatsächlich, bin ich im Hotel mit einer Gruppe, mit einer Reisegruppe voller Frauen. Ich glaube, das sind alles, also ich würde sagen 90% Frauen, so 1-2 Männer haben sich da verirrt in die Gruppe und total unterschiedliche. Und da saß ich dann auch früh und habe gedacht, Wenn du jetzt hier sitzt als Führungskraft und einfach nur mal beobachtest, kannst du sehen, wie sich so Gruppen auch entwickeln und was die für eine Bewegung haben, so eine Gruppendynamik. Und das ist auch mal ganz interessant, einfach mal so eine Gruppendynamik mal zu beobachten. Und da sieht man auch ganz, ganz viel. Und das dann wieder zu gucken, wie sieht es bei meinem Team aus? Wenn da jemand drauf guckt, sieht er das Gleiche? Auch eine spannende Sache. Also die möchte ich gerne mal ein bisschen weiterverfolgen. Und das mal, ja, für mich nochmal ein bisschen adaptieren. Einfach mal so Gruppen zu beobachten von der Ferne. Und dann zu gucken, was wäre, wenn mein Team jemand beobachten würde.
Es gibt ja auch diese gruppendynamischen, psychologisch angehauchten Modelle. Ja, da ist der eine die Giraffe, der andere der Wolf und so weiter. Hast du die schon mal in sowas eingelesen oder ist sowas Quatsch?
Sind immer so zwei Themen. Zum einen ist dieses Schubladendenken, wo ich denke, ich möchte jetzt nicht immer sagen, das ist die Giraffe und das ist der Bär und das ist der Wolf. Andererseits helfen solche Modelle natürlich, dort auch Themen einzuordnen. Also da schwanke ich immer so ein bisschen. Da gibt es ja ganz viele Modelle, Rot, Grün, Blau. Da schwanke ich immer ein bisschen. Ich versuche es zu vermeiden, aber es ist ein ganz, ganz hilfreiches Modell. Gerade in Schulungen und in Workshops, wenn man mit jungen Führungskräften spricht, dort halt, dass sie halt ein Modell haben, ein bisschen was einzuordnen, ja.
Hast du dich eigentlich im Laufe deiner Karriere auch mit gewaltfreie Kommunikation und sowas auch beschäftigt, um eben ja eine andere Art und Weise auch der Kommunikation im Team zu etablieren, weil ja eben als Führungskraft das nochmal was anderes bedeutet, ne, wenn da eine Ansage kommt oder ein Vorschlag oder sowas?
Also ich arbeite ja seit 28 Jahren bei der Henrissen AG und so Themen mit gewaltfreier Kommunikation haben wir persönlich noch nicht betroffen gehabt. Aber im Sinne vom Change Management, was ich ja sehr intensiv betreue, dort merke ich, dass mich das Thema immer mehr beschäftigen wird und ich mich beschäftigen werde. Und deswegen mache ich gerade auch so eine Change Management Ausbildung, wo das Thema gewaltfreie Kommunikation sehr, sehr intensiv bearbeitet wird. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren im Sinne von Changes, die ja im beruflichen Sinne jenen betreffen wird, sehr wichtiges Thema werden.
Spannend. Wir haben da ja vorher gar nicht so drüber gesprochen und jetzt erzählst du mir, dass genau das auch ein Thema ist. Das ist interessant, dass wir genau auf dieses Thema gerade auch gekommen sind, in Sachen Selbstvertrauen und Soloreisen. Aber hör mal, wenn wir über die Kommunikation sprechen in Italien, wie hast du dich denn da verständigt? Also mit Händen und Füßen oder gab es eine Übersetzungs-App oder wie hast du deine Pasta und deine Pizza bekommen?
Ja, also ich war tatsächlich sehr überrascht, dass hier, ich würde behaupten, zu 90% Englisch gesprochen wird. Weil Italiener siehst du ja wenig und überwiegend habe ich das Gefühl, sind Amerikaner, Australier hier, also wirklich englisch sprechende Nationen. Deswegen war hier alles, also überwiegend Englisch. Deutsch habe ich sehr, sehr wenig gehört. Italienisch auch wenig, weil selbst die Angestellten hier im Tourismus alle Englisch sprechen und auch unterschiedliche Nationen hat. Und das ist das, was mich am Anfang hier total überrascht hat. Ich bin hier reingefahren nach Venedig, überraschenderweise auch wieder alleine. Also die Brücke war für mich alleine da. Ich habe gedacht, hier stehst du Schlange mit Fahrradfahrer. Aber nein. Und dann hat mich die Stadt wirklich verschluckt, würde ich es mal behaupten, aber auch dann wieder ausgespuckt. Ich war schockiert. Schockiert über diese Vielfalt, über diese nicht eine Anzahl der Touristen, sondern die Vielzahl der Touristen hat mich erschlagen. Ich musste mich dann tatsächlich erst mal 1-2 Stunden ins Hotelzimmer zurückziehen. Bin dann Gott sei Dank abends noch mal raus und war dann im abendlichen italienischen Flair drin, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass die Touristen weg waren und dann diese Italiener rausgekommen sind. Ich weiß nicht, du warst ja auch schon in Venedig, diese älteren Italiener, die sich arm totschick anziehen. Ich sag nicht totschick einfach so, sondern schick, schick, schick. Also das war faszinierend, wie mit welcher Eleganz sie dann durch diese Gassen gehen und dann ihren Arm feiern, ihre Stadt feiern, ja. Das war nochmal schön. Und dann habe ich mich in Venedig verliebt.
Wunderschön. Also die Liebe hat dich getroffen, die Stadt hat dich getroffen. Ja. Erzähl mir mal von in dem Hotel. Wir haben ja auch wieder zwischendrin immer mal per WhatsApp geschrieben, ne? Du hast den Empfang in dem Hotel jetzt so kurz angerissen, dann Gruß aus der Küche als Service und eben auch das Venedig hat mich zum Anfang leider verschlungen. Ich war völlig überfordert, was du gerade erzählt hast. Aber dann sagst du ja, ist diese Liebe zur Stadt dann auch entstanden. Wie ist das passiert?
Ja. Ich habe mir eine Fotografin gebucht, die mir so die versteckten, jetzt fährt gerade ein schönes Schiff hier rein in diese kleine Gasse. Es wäre schön, wenn du es sehen würdest, Andrea. Es ist wirklich schön zu sehen. Ich habe mir eine Fotografin gebucht.
Ja, ist das so eine kleine Gondel oder was kommt da gerade?
Eine Gondel will rausfahren. Ich bin gespannt, wie sie es schaffen wird. Und ein großes Schiff fährt rein, was den ganzen Kanal ausfüllt. Und du hörst es jetzt. Jetzt sagt der Gondolier, du musst wieder zurückfahren, weil ich will raus. Also ich kann doch Italienisch. Ja, ich bin gespannt, wie die das hier lösen. Also ich habe eine Fotografin gebucht, die mich dann so eine kleinen Teile in der Stadt geführt hat, wo kleine Cafés gab, wo wir auch einen Espresso getrunken haben zusammen und hat mir dann wirklich so Ecken gezeigt, wo ich meine Fotoleidenschaft austoben konnte. Und ja, das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich da wirklich auch andere Teile mal kennengelernt habe, außer dieses touristische Zentrum.
Ein wertvoller Tipp. Also das kann ich allen nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, entweder in einer Ferienwohnung unterzukommen oder eine besondere Stadtführung zu buchen oder, wie Jeanette Bastian das eben gemacht hat, eine Fotografin zu treffen, die besonderen Ecken zeigt. Macht das unbedingt, egal wo ihr auf Reisen seid. Also Jeanette, das ist so ein wertvoller Tipp und ich glaube, das machen immer noch die wenigsten, ja, dass sie sich diese Besonderheiten dann raussuchen. Wie kam das, dass du gesagt hast, ich möchte genau das machen und diese Fotografin treffen? Da muss man ja auch erstmal drauf kommen.
Ja, habe ich gestern mir auch drüber nachgedacht. Also, und es war auch gut so, weil, wie gesagt, die Stadt hat mich verschlungen. Ich hätte nicht erwartet, dass die so groß ist. Und ich glaube, wenn ich nichts gebucht hätte gestern, wäre ich verloren rumgelaufen. Ich brauche immer ein Ziel. Und für dieses Ziel suche ich mir halt Menschen, die mir da helfen. Und mein Ziel war, die schönsten Ecken kennenzulernen. Mein Ziel war, Fotos zu schießen, die nicht jeder hat. Mein Ziel war aber auch ein bisschen der Stadthitze zu entfliehen. Deswegen war ich auch am Mittag dann auf dem Katamaran. Und ich nutze da sehr, sehr gerne die Get Your Guide App. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung, aber ich finde die sehr, sehr praktisch, weil man kann bis zu 2 Stunden vorher buchen. Also wirklich, wenn man jetzt Lust hat und nicht 3-4 Wochen vorher, wenn man es nicht weiß. Und wenn man 3-4 Wochen vorher bucht, kann man einen Tag vorher absagen. Auch, was man natürlich nicht machen sollte, aber man könnte es. Und deswegen mag ich die Get Your Guide App. Die hat auch sehr, sehr viele gute Angebote, wie zum Beispiel sowas, dass man halt eine Fotografin selber buchen kann, die einfach nur die schönen Ecken zeigt. Oder die man auch, die einen fotografiert. Sowas gibt's auch. Mit den Fahrradsachen wollte die aber nicht fotografiert werden. War, glaube ich, jetzt nicht so schön in Venedig.
Reisen trifft Service. Direkt mal schauen, dein Bärchen, hat er eigentlich einen Namen, dein Bärchen?
Nein, tatsächlich nicht.
Sollen wir ihn jetzt mal benennen? Oder sollen wir in die Community geben, dass sie einen Namen, komm, das machen wir, oder? Die Leute, die uns zuhören.
Ja, das wäre eine gute Idee.
Ja. Ne, können ja mal unter deinem Post, den du dann nur von diesem Bärchen am besten postest, da war doch so ein schönes Foto, wo im Hintergrund die Berge sind. Und dann machen, frag doch mal, welchen Namen soll der kleine Fuzzi hier bekommen, der Süße? Und dann bekommt er Namen und ist die nächste Reise wieder mit am Start.
Ja, nee, das werde ich tatsächlich machen. Ich werde mal ein Bärchen posten. Es gibt auch tatsächlich eine Geschichte zu den Bärchen, die mir gestern Abend passiert ist. Und es war erschreckend, wie die Reise abgerundet zum Schluss war. Also ich bin abends nochmal an die Lagune gegangen, habe dann meine Gedanken nochmal für mich so ein bisschen reflektiert und bin dann auch nochmal auf so einem Katamaran und wollte die Nacht nochmal sozusagen Venedig sehen, wie sie in der Silhouette in der Sonne untergeht. Und da war in der Schlange zum Katamaran, zum Eingang, ein junger Mann, ich habe ihn gleich als Deutsch erkannt, der hatte 2 Teddys in seinem Rucksack. Und dann sage ich zu ihm, Mensch, heute habe ich mal mein Teddy nicht mit. Und dann sagt er, wie, hast du auch ein Teddy? Sag ich, ja. Und dann hat er mir seine Geschichte zum Teddy erzählt. Und ich glaube, Freunde, die das jetzt hören, die werden sagen, nee, Jeanette, das bist du eigentlich nicht, aber ich habe ihn einfach umarmt. weil die Geschichte war so emotional. Ich kann sie leider hier nicht erzählen, weil sie zu persönlich ist. Aber wirklich Menschen, die mich kennen, die würden sagen, Janett, du umarmst da niemand. Aber ich habe es getan. Und wir haben den Abend dann verbracht auf dem Katamaran. Und der junge Mann ist auch noch Unternehmer und hat eine IT-Firma. Und tja, dann haben sich natürlich für uns Themen eröffnet. Und dort haben wir auch sehr viel über Service gesprochen. Und ich konnte natürlich mein Buch bewerben.
Toll. Sag mal, was habt ihr denn über Service dann gesprochen? Auch wenn du jetzt die Geschichte leider nicht erzählen kannst, aus natürlich, also verständlichen, nachvollziehbaren Gründen. Aber was waren denn so die Themen, die ihn im Service in der IT beschäftigt haben?
Er ist tatsächlich Cloud-Anbieter und kämpft gegen die Großen wie Microsoft, Amazon etc. Und hat sich da so eine Nische aufgebaut, wo er gesagt hat, alle, die nicht wollen oder nicht von Amerika oder von China abhängig sein wollen mit ihrer Cloud, die sind bei ihm gut aufgehoben. Und genau das ist ja dieses Thema, was ja auch viele Menschen beschäftigt, wie abhängig mich machen von der IT. Und da gehört ja das auch natürlich ein Thema Service mit dazu. Dass man nicht nur sozusagen eher persönliche Nähe, also deutsche Cloud anbietet, sondern halt auch persönlichen Service. Und da haben wir natürlich einen guten Punkt gehabt, wo wir die ganze Fahrt schön miteinander sprechen konnten.
Na klar. Ist das so, wenn du dann die Menschen triffst, dass du dann auch merkst, das Thema beschäftigt einfach sehr viele Menschen, sehr tief auch, und die möchten genau wie du auch was verändern? Und glaubst du dann, dass du eben mit, ich weiß nicht, Coachings, Workshops, mit deinem Buch, mit all dem, was du anbieten möchtest noch oder schon anbietest ja auch, da was hinterlassen kannst, das wirklich auch nachhaltig dann verändert?
Also ich war vor der Reise ja auf dem größten Service-Kongress in Deutschland, auf der Serbio. Und da sind ungefähr 500 IT-Führungskräfte. Und interessanterweise waren auf der Bühne alles Slots oder Themen wie KI, Prozesse verbessern, optimieren. Also wirklich alles halt technisch angehauchte Themen. Und in den Gesprächen, am Buffet, beim Abendessen hat jeder davon gesprochen, dass Service weiterhin persönlich sein muss, mit Menschen verbunden sein muss. Und da merkst du einfach, ja, die Themen sind da, aber eigentlich wünschen wir uns was anderes.
Also es geht klar um die Hardware, aber es geht eben auch um die Software, wenn wir das mal so übertragen wollen.
Genau. Genau. Und da, glaube ich, treffe ich jetzt gerade zum Nerv der Zeit, um da wieder ein Stück zu reflektieren und ein Stück wieder ein bisschen zurückzugehen und zu gucken, okay, die Menschen sind da, die Menschen wollen helfen, dann lass sie auch helfen. Und ich glaube, da treffe ich den Nerv der Zeit, ja. Und das freut mich halt auch, weil das ist ja das, was mir sehr viel Spaß macht, wo ich jetzt meine Erfahrungen sozusagen in die Welt raustragen kann, wo ich unterstützen kann, wo ich helfen kann. Das sind so Themen, die machen mir sehr viel Spaß. Ich hatte mal jemanden gehabt, der hat mich interviewt und der hat mich gefragt, wahrscheinlich, warum machst du das? Ob ich Geld verdienen möchte oder was ich habe gar keine richtige Antwort gefunden, sondern nur die einzige Antwort, ich will helfen. Ich will den Menschen helfen, wirklich mit Menschen wieder Service zu machen.
Also dich treibt etwas an. Du hast da so ein, wie dein E-Bike, so einen kleinen Motor, den hast du auch bei dir dran. Und der wird eben angetrieben davon, dass du ein Stückchen auch die Welt verbessern, klingt vielleicht so ein bisschen zu pathetisch, ne? Aber
ja, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber
genau, das wäre zu, aber ne, dass du schon in einem, weißt du, es gibt die Menschen, die gehen ja ganz bewusst in einen helfenden Beruf oder in einen Hilfsberuf, ne? Also die medizinische Richtung oder sowas. Aber du hast für dich irgendwann entschieden, du möchtest eben auf andere Art und Weise da auch helfen, ne? Und dass du verstehst das System, du siehst, ich sag mal, diese Pain Points und kannst die eben dann dadurch verändern, indem du das System verstehst und mit den auf den Menschen dazugehst, ne?
Genau. Vielleicht ist das passende Wort, die IT wieder menschlicher machen.
Wenn du die Verbindung siehst jetzt zwischen Radreise, Soloreisen, Selbstvertrauen und guter Führung, gibt es da noch was, was du gerne auch da lassen möchtest? Weil das ist ja jetzt die dritte Folge. Es ist so, wir blicken auch so ein bisschen zurück auf deine 4 Tage. Übrigens, wie viele Kilometer bist du gefahren? Hast du dann da was am Tacho stehen schon zusammengerechnet?
Ich habe noch nicht gezählt. Ich wollte heute im Zug zählen, aber ich vermute, es waren 450 bis 500. Aber ich zähle im Zug nachher.
Und würdest du sagen, Führung, Selbstvertrauen, Soloreisen, das hat schon alles etwas auch Gemeinsames, einen gemeinsamen Nenner?
Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich meine erste Solo-Reise damals mit den Rollerbills, wir haben ja zum Anfang drüber gesprochen, gemacht, wo ich in einer Führung und Karriererolle war, auf dem höchsten Level. Also da habe ich 30 Leute geführt, sehr intensiv geführt. Wir hatten intensive Changes gehabt. Und dort tat mir die Solo-Reise sehr gut, um wirklich zu mir zu kommen und zu gucken, schaffe ich das alles so? Und dieses Mal ist es ein bisschen ähnlich, dass ich wieder in so einem Change bin, einen persönlichen Change und in einen beruflichen Change. Und jetzt merke ich auch jetzt gerade, auch wenn man ein bisschen älter ist, merkt man es vielleicht ein bisschen bewusster, dass mir durch diese Solo-Reisen ganz, ganz viel Selbstvertrauen gegeben wird. Ich spreche Leute wieder selber an, wie zum Beispiel gestern den jungen Mann, dass ich ihn einfach umarme. Ich treffe wieder alleine Entscheidungen. Es hat extrem dazu beigeholfen, dass ich wieder Selbstvertrauen habe und mit diesem Selbstvertrauen wirklich jetzt den nächsten Schritt gehen kann, der wichtig ist und auf den ich mich jetzt sehr, sehr, sehr freue, weil ich ja Selbstvertrauen habe und meinen Kopf wieder freigekriegt habe für neue Energie, für neue Kreativität. Und deswegen kann ich jede Führungskraft, die so in einer schwierigen Situation steht oder einer neuen Herausforderung steht, empfehlen, mal kurz rauszugehen aus dem Alltag, mal kurz was anderes auszuprobieren, ganz was anderes. Und ich verspreche, da kommen ganz neue Möglichkeiten, die man vorher gar nicht gesehen hat.
Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, ja gut, aber wie plane ich das Ganze? Wie nehme ich mir frei? Was nehme ich überhaupt mit auf einer Radreise? Ich bin mir sicher, wenn ihr Jeanette anschreibt, dann wird sie euch genau diese Antworten auch geben. Geht mal auf 5-sterne-solution.de, da bekommt ihr auch ihr Buch nochmal. Da könnt ihr in Kontakt mit Jeanette treten. Und übrigens, ich habe das jetzt nochmal aufgebracht, weil mir ganz häufig auch eben diese Fragen gestellt werden. Ja, ja gut, du machst das ja jetzt schon 10 Jahre oder ja, du weißt dann, wie man... Ich weiß nicht, ne, wie viel du schaffst und so. Das wusste ich auch alles am Anfang nicht. Das Wichtige ist, dieses Selbstvertrauen zu haben und zu wissen, wenn ich mich mit mir selber verbinde, mein Fahrrad gut geölt ist und dann kann ich einfach diese Reise beginnen. Nehmt euch vielleicht nicht vor, dann, ich weiß nicht, eine lange Tour, wo dann schon ein Flug aus Spanien wieder zurück nach Deutschland ist, dass ihr die Strecke unbedingt schaffen müsst oder so. Ne? Das sind ja auch Dinge, ne? Weil klar kann man mit dem Zug abkürzen, aber man möchte ja auch diesen Weg alleine aus Muskelkraft oder mit dem Fahrrad eben bestreiten, oder Jeanette?
Ja, und es gibt auch ganz, ganz tolle Strecken in Deutschland, es gibt ganz tolle Strecken in Österreich. Man muss auch nicht die Berge erklimmen, man kann auch schön in den Täler fahren. Also das, was Europa kann, sind tatsächlich die Fahrradwege. Und ich habe noch ganz, ganz viel vor und auch ganz, ganz viele Tipps, wenn jemand was wissen möchte für 2 Tage, für 3 Tage, für 10 Tage. Also her mit den Fragen. Ich beantworte die sehr gerne, weil das ist jetzt meine Leidenschaft. Und ich habe es auch meinem Mann schon geschrieben, es macht wieder süchtig.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Und wenn ihr auch mal noch mal einen Tipp zu einer App haben wollt, ich hatte schon in Folge 2 gesagt, MapOut ist für mich so die App, da kann man eben sich die Karten runterladen und hat die dann offline zur Verfügung. Und auch die Eurovelo, da habt ihr dann alle Europastrecken nochmal ausgeschildert. Und ich bin letztens mal von Berlin an die Ostsee hochgefahren, das ist auch wunderbar. Da fährt man da an der Müritzer Seenplatte vorbei und man kann auch auf der polnischen Seite mal fahren oder der Moselradweg in Deutschland ist auch toll. Oder von Aachen nach Paris gibt es auch wunderbare Strecken, immer am Kanal entlang und alles flach.
Dann planen wir noch die nächste Tour.
Nächste Tour wollen wir schon einen kleinen, winzigen Neugierigmacher einen Ausblick geben auf das, was noch in deinen Pedalen liegt sozusagen. Oder sollen wir das noch nicht verraten?
Ja, es gibt tatsächlich eine ganz konkrete Idee. Die können wir jetzt schon sagen und ich glaube, da würde ich gerne, dass du mich begleitest, lieber Andrea. Und die konkrete Idee ist, dass ich mit 2 Freundinnen durch die Schweiz fahre mit den E-Bikes. Wir machen das schon seit Jahren gemeinsam und ich freue mich darauf, das auch wieder zu dritt erleben zu können, weil es doch immer schön ist, wenn man dann auf Nacht dann doch mal ein bisschen was erzählen kann, was man gesehen hat, wenn man miteinander lachen kann, wenn man doch ab und zu mal ein bisschen Verantwortung abgeben kann. Und vielleicht mache ich dieses Jahr sogar noch einen kleinen Solo-Trip, aber der ist noch nicht ganz fix. Der würde dann in die Südsteiermark gehen.
Okay. Welchen Monat hast du dir denn ausgesucht für, weil also ich höre ja raus, du bist du bist Führungskraft, aber du bist eben auch Teamplayerin. Deswegen schön, dass du dann als Team sozusagen losfährst. In welchem Monat wird das sein, dass wir schon wissen, wann die Folgen ungefähr rauskommen, für die, die jetzt neugierig sind?
Ja, die Schweiz-Tour, die schon feststeht, die wird Anfang August passieren, eine Woche lang. Wenn wir dort losrollen am Bodensee. Genau, nehmen auch ein paar Berge mit. Und also es wird eine spannende Tour, weil da müssen wir wirklich auch sehr gut planen mit den Akkus, weil wir werden auch noch mehr Höhenmeter machen und das muss natürlich geplant sein mit dem Akku.
Also Jeanette, ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren letzten halben Tag in Venedig am Wasser. Bestimmt noch mit vielen Begegnungen. Mach bitte das Foto von deinem Teddy noch mit dem Fahrrad, der nicht am Kanal wahrscheinlich. Oder steht die Box da am Wasser?
Wir stehen gerade noch am Wasser, aber wir werden jetzt unser Gepäck holen und dann ganz langsam und entspannt Richtung Bahnhof gehen und werden dort noch viele Kanäle mitnehmen.
Also, ihr habt gerade gehört, Jeanette Bastian, die 4 Tage nach Venedig mit ihrem Fahrrad gefahren ist. Und ja, es war auch ein perfekt ausgeschilderter Radweg, den sie so beflügelt hat, ja. Aber es war vor allem auch ein herzlicher Empfang nach einem langen Tag im Sattel. Oder eine Wirtin, die nur für einen einzigen Gast kocht, für Jeanette. Ein Gruß aus der Küche, mit dem niemand gerechnet hat. Alles kleine Gesten. Aber genau diese Gesten geben Orientierung. Sie lösen Probleme und sie schaffen Vertrauen und Verlässlichkeit. Auf dem Fahrrad, in der Führung und im Service gelten oft dieselben Regeln. Es geht nicht darum, jede Kurve vorherzusehen. Es geht darum, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie ihren Weg finden werden. Und Jeanette, danke, dass du uns auf diesem Weg hier mitgenommen hast bei 5 Sterne auf 2 Rädern.
Ich danke dir, Andrea. Und ich habe gestern in meinen Gedanken, die habe ich mal kurz aufgenommen, schon gesagt, dass es ganz, ganz wertvoll ist, solche Begleitung mitzuhaben, weil dann wird vieles auch noch mal ein bisschen transparenter und ja, Gedanken werden dann zu Worten. Dankeschön, Andrea.
Gerne. Es war für mich auch sehr besonders, quasi bei deinem persönlichen Radreisetagebuch mit dabei zu sein. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann unbedingt diesen Podcast abonnieren. So verpasst ihr keine Folge. Und wenn er euch gefallen hat, erzählt auch einfach anderen davon, was euch gefallen hat und dass sie mal reinhören können. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag auf dem Fahrrad. Wenn ihr eine Strecke fahren könnt, macht das einfach. Jeanette kriegt hoffentlich heute ihr Fahrrad wieder aus der Box. Wir werden es erleben. Jeanette, alles Gute dir. Danke. Bis später.
Ciao, Andrea. Ciao.
Danke, dass du ein Stück des Weges mitgefahren bist. Bis zur nächsten Etappe bei 5 Sterne auf 2 Rädern. Von und mit Jeanette Bastian.